Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Auch wenn der Hype um die Höhle der Löwen vielleicht immer weiter ein bisschen abflacht, haben wir es tatsächlich in der 66. Folge geschafft, mal wieder für diese Sendung ein kleines Special auszurollen. Wir haben nämlich heute mit Fabio und Louis, die beiden Gründer von Hunderunde, dabei. Der ein oder andere wird die beiden vielleicht schon mal kennen. Fabio war auch schon mal ganz am Anfang als zweiter Gast hier bei uns. Es war ein Höllenritt bei den beiden, fast insolvent gegangen. Sie haben ein Tierheim in Rumänien gebaut, aus eigenen Mitteln viel gespendet, viel bewegt. Und dann doch realisiert, dass sie sich ein bisschen mehr auf Profitabilität und Co. konzentrieren müssen. Waren dann jetzt in der letzten Staffel der Höhle der Löwen, in der letzten Folge, der letzte Pitch. Wir waren da bei der Watchparty. Es war ein mega Moment, als die beiden den Deal bekommen haben. Und heute in der Folge sprechen die beiden tatsächlich absolut offen und transparent. Ja, ganz einfach darüber, was genau drin war. Also sie sagen ganz genau, wie viel Umsatz sie gemacht haben in den 3 Tagen während und nach der Ausstrahlung. Wie sich die Sache verändert hat, was sie vielleicht hätten anders machen können. Ich glaube, so transparent hat noch nie jemand über die Ergebnisse von so einer Teilnahme bei so einem Format gesprochen. Wir haben es natürlich wieder möglich gemacht und freuen uns jetzt, die Bühne abzugeben an die beiden.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit dem Fabio und dem Luis von Hunderunde. Freut mich, dass ihr teilweise wieder da seid. Wie geht's euch?
Hi, einen wunderschönen guten Tag euch beiden. Wir sind Feuer und Flamme und haben heute richtig Bock drauf. Habe auch eben schon mit Luis gesprochen. Wir sind richtig heiß.
Geil. Ja, ich freue mich auch, da zu sein.
Easy, Jungs. Herzlich willkommen hier. Folge 66. Schnapszahl sind, glaube ich, immer die besten Folgen, die es gibt. Deswegen freut uns auf jeden Fall heute nochmal, dass du dieses Mal mit dabei bist. Folge 2 und wurde auch schon angeteasert in Folge 2. In einem Jahr gibt es ungefähr eine Comeback-Folge. Es ist jetzt ein bisschen mehr als 12 Monate seit der letzten Folge vergangen, aber es ist nicht weniger passiert bei euch. Deswegen freut uns auf jeden Fall heute. Was haben wir heute vor? Wir wollen heute mal so ein bisschen, so ein kleines Höhle der Löwen Spezial machen. Ihr seid ja frisch gebackene VC-backed Founders, sage ich jetzt mal. Deswegen freut es auf jeden Fall, dass wir das heute mit euch ein bisschen beleuchten können. Aber vielleicht, bevor wir so richtig reingehen in die Materie, stellt euch vielleicht selber nochmal kurz vor, sagt vielleicht kurz, seit wann es die Hunderunde gibt und was so ein bisschen der Purpose auch davon ist.
Ja, ich bin Luis, einer von 2 Gründer von Hunderunde, Fabio. Der andere Gründer und uns gibt es seit 2019, haben wir gegründet, 2018 kam die Idee. Wir haben bei uns ganz normal gestartet mit Armbändern, passend zu verschiedenen Hunderassen, die gleichzeitig den Tierschutz unterstützen sollen. Und jetzt waren wir vor 3 Monaten bei Die Höhle der Löwen zu sehen mit einem neuen Produkt. Und darauf gehen wir jetzt auch in die Zukunft. Geht komplett um Snacks, Nahrungsergänzungen und Futter für Hunde. Alles vegan, auch natürlich unterstützen Tierschutz.
Ich würde sagen, wir legen jetzt das, was du gesagt hast, Luis, erstmal gegen das, was Fabio bei der Folge 2 gesagt hat und gucken, ob das auch so kompatibel ist.
Das werden wir dann sehen, aber mittlerweile, ich meine, Geschäftsmodelle ändern sich. Auch unser Fokus hat sich, würde ich sagen, auch durch die Ausstrahlung bei Höhle der Löwen so ein bisschen nochmal geändert. Das ist ganz klar, wir gehen jetzt sehr, sehr direkt in den Pet-Food-Bereich rein. Das heißt, unser Produktsortiment wird auch auf den Snacks basierend weiter aufbauen. Das heißt, Alleinfutter, Nahrungsergänzungs für Hunde etc. pp. Und damit haben wir schon gerade super, super Zahlen, sind happy. Und deswegen müssen wir mal schauen, ob das in der 2. Folge genauso war. War jetzt auch schon ein bisschen länger her. Aber ja, es ist viel passiert und wir freuen uns einfach heute Insights zu geben. Auch vor allem mal so ein bisschen die Hüllen fallen lassen, wie ihr schön so schön sagt. Was passiert überhaupt bei der Höhle der Löwen, was passiert davor, was passiert danach? Wir haben Bock und hoffen wir, dass wir vielen Zuhörerinnen heute ein bisschen Mehrwert mit auf den Weg geben können.
Safe. Also wenn das 2 können, dann wahrscheinlich ihr. Deswegen freut mich auf jeden Fall, dass wir das gleich machen. Aber vielleicht bevor wir uns der Höhle widmen, lass uns vielleicht nochmal kurz einfach nur ganz kurz in ein paar Minuten sozusagen ein bisschen so eure Journey einfach rekapitulieren. Ihr seid damals gestartet, aus welchem Grund?
Wir sind gestartet, weil wir eigentlich primär was verändern wollten für den Tierschutz, weil wir Straßenhunden helfen wollten und daraus hat sich dann irgendwie irgendwann aus dem nur sozialen Aspekt auch irgendwie was Unternehmerisches entwickelt. Wir beide hatten auch schon immer Bock, irgendwie was Eigenes zu machen und ja, so sind wir irgendwie da reingestolpert und bis jetzt ist alles gut gegangen, war auch viel Glück dabei, aber so langsam hat man dann natürlich irgendwie auch einen Plan von dem, was man tut und denkt auch natürlich ein bisschen wirtschaftlicher und langfristiger vor allen Dingen. Und genau, das ist auch ein Grund, weshalb wir jetzt natürlich auf diesen ganzen Petfood-Bereich gehen, was Fabio auch gerade gesagt hat.
Dazu muss man auch sagen, dass es für uns so das erste richtige Startup ist. Ich behaupte jetzt mal, würde jetzt sagen, die ersten 2 Jahre haben wir wirklich sehr viel halt ausprobiert. Ich würde nicht sagen, dass wir so zu 100% den genauen Fokus hatten, auch das, was wir machen wollten. Deswegen sagen wir eigentlich immer so, seit 2, 3 Jahren haben wir wirklich so einen Faden gefunden, wo wir jetzt auch hingehen wollen und basieren jetzt darauf, weiter aufzubauen. Genau.
Genau, die ersten 2, 3 Jahre, wie Fabio gerade schon gesagt hat, war auch das, was ich gerade meinte, mehr dieses Soziale. In diesen Jahren haben wir eigentlich knapp 200.000 Euro für den Tierschutz gespendet, hatten, oder das war 20% oder knapp 20% vom Bruttoumsatz, was ja für ein Startup extrem, extrem viel ist.
Das haben manche teilweise nicht mal als Marge.
So. Genau. Und ja. Wunder, dass wir da überhaupt so lange, oder dass das so lange gut gegangen ist. Aber ja.
Aber beispielsweise sowas hätte euch fast so wirklich mal die Beine so wirklich weggerissen, ne? Also das war schon wirklich so ein Tipping Point, wo sozusagen die ganze Geschichte auch so ein bisschen auf der Kippe stand, ne?
Ja, wir haben halt, also wir waren 2-mal kurz vor der Insolvenz, kurz vorm Aus, und das liegt halt einfach daran, dass wir am Anfang nicht diesen Business Case hatten. Also wir haben gegründet, um Hunden zu helfen. So, klar, das ist eine schöne Sache, man kann ein NGO gründen oder einen Verein, aber wir haben auf der anderen Seite, ein Herz schlägt, sage ich mal, für was Gutes tun, ein Herz schlägt für das Thema Business komplett. Was haben wir am Anfang nicht so realisiert, weil es das erste Startup ist, aber man wächst in die Rolle rein, auch als Gründer oder Gründerin. Man lernt die Zahlen viel besser kennen und dann, ja, mussten wir unbedingt was ändern, aber ja, haben wir auch jetzt gemacht, haben wir geschafft, wir haben den Hebel dann 2-mal umgelegt bekommen und sind jetzt richtig heiß, den Markt zu revolutionieren und zu verändern. Unser Ziel, das hatte auch letztens der Flo von Bido, der war ja auch letztens bei euch, fand ich super geil. Er hat gesagt, okay, die möchten irgendwie eine Trink- bzw. ein Produkt.
Einmal Propolis
in
jedem Haushalt.
Genau, in jedem Haushalt finde ich halt eine mega geile Mission. Und das ist auch jetzt, sage ich mal, so für uns so ein Ding. Okay, wir wollen bis nächstes Jahr, Ende des Jahres, mindestens in jedem Haushalt in Deutschland, wo ein Hund sich befindet, ein Produkt von uns haben. Das ist schon, glaube ich, geil und realistisch. Und wenn wir heute auch noch drüber sprechen, wie da so die Strategie ist, aber ja.
Hast du eine Zahl, wie viele Haushalte es gibt?
Es gibt in jedem dritten Haushalt einen Hund.
Circa so 11 Millionen Hundebesitzer gibt es in Deutschland.
Okay, krass. Ja.
Das ist natürlich schon mal stark. Aber man muss natürlich auch sagen, ihr habt jetzt gerade schon recht transparent gesagt, so ein bisschen so, okay, es gab auch mal Zeiten, die wirklich scheiße waren oder wo es wirklich eng war. Ihr habt aber auch einfach schon massiv viel bewegt, ne? Also ja, also vielleicht können wir sozusagen auch mal ein bisschen sozusagen die positiven Aspekte sozusagen auch nochmal kurz einfangen. Ihr habt schon eigentlich, kann man sagen, ein Straßenhundenheim?
Nein. Ja.
Tierheim.
Straßenhundenheim. Lass mal beim Duden anrufen, ob wir das eintragen können.
Ja, aber ihr habt schon mal ein Tierheim sozusagen in Rumänien komplett gebaut.
Ja, genau. Also wir haben jetzt Stand heute knapp über 250.000 Euro gespendet. Davon haben wir halt viel Geld in das Tierheim investiert, Kastrationskampagnen in den Ländern veranstaltet und Futtermedizin. Genau, ein eigenes Tierheim, da fahren wir auch in 2 Wochen wieder hin. Ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir da auch eine Bleibe schaffen für knapp 350 Straßenhunde. Es gehört einfach dazu, wir erzählen die Geschichte auch, da kann Luis gleich noch mehr drüber erzählen, die Geschichte auch komplett auf Social Media, was natürlich auch eine richtig gute Sache ist, unsere Brand, sag ich mal, nach außen zu tragen, nutzen wir halt die digitalen Medien und da erzählen wir genau dieses, diese sozialen Meilensteine natürlich auch.
Wie ist das generell aufgebaut? Habt ihr dann quasi gesagt, okay, wir haben jetzt gemerkt, es war viel zu viel, was wir ausgegeben haben oder gespendet haben sozusagen und habt dann einen klaren Cut gemacht? Oder spendet ihr jetzt auch immer aktiv sozusagen noch weiter? Also nur weil es jetzt ein bisschen mehr business-driven ist, glaube ich halt nicht, dass ihr den Purpose dahinter dann trotzdem verloren habt.
Der, du kannst ja ergänzen, wenn du magst, aber der Spendenanteil bei Hunderunde, der wird natürlich immer bleiben. Es war halt nur mal so, dadurch, dass wir halt kurz vor der Insolvenz waren, kurz vorm Aus und dann auch beispielsweise Steuernachzahlung vom Finanzamt und sowas kam, dass wir halt einfach gemerkt haben, okay, so können wir langfristig nicht wachsen und es bringt ja auch nichts, wenn es Hunderunde in einem Monat nicht mehr gibt und dann können wir gar keinen Hunden mehr helfen. Deswegen haben wir geschaut, okay, welchen Betrag können wir sozusagen für den Tierschutz geben, so dass es aber uns nicht schadet, dass wir trotzdem weiter wachsen können. Und je größer wir werden, desto mehr können wir natürlich dann auch bewegen langfristig.
Genau, also der Prozess war, und ich hoffe, vielleicht hört Max von Klar jetzt auf den Podcast, wenn wir uns so wir haben uns dann halt unsere Unit Economics angeguckt, wirklich von Deckungsbeitrag 1, 2, 3 bis hin zum Profit, der am Ende rauskommt, und damals wirklich geguckt, okay, was ist möglich, und haben dann 2023 gesagt, okay, wir können vom Nettoumsatz 5% spenden, das ist sozusagen unsere Spendenpolitik bei Hunderunde, wir spenden 5% von Nettoumsatz, und trotzdem ist es auch viel, wenn man sich das halt mal anguckt, ne, aber für uns ist das wichtig, wir erzählen diese Geschichte und wollen das auf jeden Fall weiter behalten, und bisher klappt's und wir sind happy damit.
Ja, ziemlich stark. Dann lass uns doch mal so ein bisschen sozusagen anfangen, sozusagen in die große Phase überzuleiten. Wann war vielleicht so der erste Moment? Also irgendwie jeder Gründer kennt ja die Höhle der Löwen, aber irgendwie sozusagen zwischen das mal irgendwie ab und zu schauen und zu sagen so, hey, wir bewerben uns da jetzt so ein bisschen. Wer von euch kam das erste Mal auf die Idee und wie hat sich das Thema so ein bisschen als erstes angebahnt?
Ja, tatsächlich
du,
ist es...
Du kamst auf die Idee,
glaube ich. Ich glaube, ich kam auf die Idee, es war einfach auch wieder so eine Schnapsidee, ne? So sagen, ey, Luis, warum einfach nicht mal probieren, ne? Höhle der Löwen.
Donnerstags nachmittags irgendwie 18 Uhr, eigentlich schon halb zu Hause. Und dann kommt Fabio mit den Ideen um die Ecke, ne?
Richtig, richtig.
Luis gerade schon durch die Office-Tür raus. Warte mal.
War doch wieder. Da war doch irgendwas. Nee, und dann einfach mal probieren und hatte dann die Idee. Und ich war damals noch angestellt bei Cookie Bros, bei den Sugar Daddies, die auch aus Köln kommen, machen ja Omochi und den Keksteig zum Löffeln.
Da warst du noch angestellt?
Ich war angestellt, ja.
Echt?
Vertrieb, ja.
Wusste ich gar nicht.
Ja, und hat nebenbei halt Runde noch mit aufgebaut, ne?
Ach, verrückt.
So. Genau, also, und da habe ich halt den lieben Marc kennengelernt, Marc. Ist der CMO von den Sugar Daddies, geiler Typ, Props an Marc an der Stelle, habe mich mit Marc nach Feierabend 19 Uhr mal eine Stunde hingesetzt und habe ihn auch mal so ein bisschen erzählt, so was wir vorhaben und so, und Marc hat uns zugehört und hat dann einen sehr guten Kontakt gehabt, die liebe Annika von der Höhle der Löwen, die sozusagen diese Startups castet und meinte einfach, Fabio, schreib doch einfach mal dahin, verlieren könnt ihr eh nichts, gemacht, getan, haben uns dann auch direkt beworben, haben direkt eine Absage bekommen nach einer Woche, weil halt einfach das Case irgendwie anscheinend nicht gestimmt hat. Haben dann aber nochmal Annika angehauen, meinte, Annika, wir müssen da rein, wir haben was zu erzählen. Es ist klar, das Produkt ist jetzt keine Innovation in dem Sinne, aber wir haben eine Story, die wird funktionieren, wir wollen es unbedingt, wir haben unser Herz am richtigen Fleck. Und Annika hat sich dann sozusagen für uns eingesetzt, hat das Ganze nochmal in den Ring geworfen. Und Annika, sei Dank, hat uns dann wirklich nochmal nach ganz oben gepusht und wir haben dann eine Zusage bekommen, dass wir pitchen dürfen. Und so ist das Ganze, so long story short, ist es passiert. Ja.
Hat Annika das nicht sogar bei der Ausstrahlung, können wir sofort auch nochmal zu, auch so erzählt, dass irgendwie Hunderunde dann in der Produktion so der Name Nummer 1 war mäßig, weil die das so eskaliert hat die ganze Zeit?
Ja, also sie hat halt immer in den Ring geworfen und Hunderunde ist jetzt da bei Höhle der Löwen, also für die Startups casten, so ein Begriff für durchhalten. Für ein
Startup einsetzt.
Genau, oder ich setze mich für ein Startup ein, durchhalten und die schaffen das und das fällt irgendwie gefühlt einmal am Tag, hat sie gesagt. Ja. Und das ist schon cool.
Schon cool, ja.
Wo liegen wir da jetzt genau zeitlich? Ich glaube sozusagen, damit man das Ganze auch so ein bisschen alles jetzt sozusagen, was jetzt kommt, versteht, müssen wir immer mal wieder so einen kleinen Timestamp irgendwo dran schlagen. Wann war das Gespräch mit Marc und wann war dann sozusagen die Zusage von Annika?
2022 war das Gespräch mit Marc, ich würde sagen Mitte des Jahres, so Richtung September würde ich es behaupten und dann beworben haben wir uns im Oktober 2022 und haben dann die Absage bekommen und dann halt über Annika immer wieder den Ball reingespielt.
Und also, die Zusage kam dann irgendwie erst in 23, oder?
Die Zusage kam am...
Das war eine Woche, bevor wir da waren, ne? Also
ja.
Irgendwie im Mai 2023.
Mai 2023.
Ja, kann man sagen. Also 5 Monate, 6 Monate später.
Genau, dann hatten wir eine Woche Zeit, um uns vorzubereiten.
Und eine Woche.
Und das Krasse war, Fabio war ja sogar noch zu dem Zeitpunkt am in Arbeit. Italien. Also,
stimmt.
Und Fabio ist einen Tag früher aus Italien zurückgekommen. Ich habe ihn vom Flughafen abgeholt und dann sind wir direkt vom Flughafen?
Nee. Von Köln Flughafen, ja. Direkt zu den Studios.
Genau, sind wir dann zu den Studios gefahren. Und Fabio hat mir erzählt, wie der die ganze Zeit am Strand rumgelaufen ist und so diesen Pitch geübt hat und so, deswegen auch eine coole Geschichte, dass das so alles geklappt hat irgendwie.
Aber wie bereitet man bitte einen Pitch in 7 Tagen vor? Also waren ja dann sozusagen eigentlich 7 Tage zwischen Zusage und Aufnahme, also das heißt, so viel Zeit hattet ihr jetzt ja nicht. Man kann ja irgendwie denken von wegen so, okay, da liegt dann irgendwie ein halbes Jahr zwischen und ja Jungs, ihr habt jetzt mal irgendwie noch 6, 7 Monate, bis ihr da rankommt, überlegt euch mal was Schönes. Also wie kommt man denn in 7 Tagen auf den Pitch?
Also das war tatsächlich so, dass wir wurden angerufen, dann wurden natürlich etliche Sachen, also Startup-Coachings und so weiter und so fort und dann mussten wir halt einen Pitch schreiben, den haben wir denen dann sozusagen geschickt. Dann wurde er komplett nochmal hingeschmissen und dann haben die sozusagen nochmal den Pitch überarbeitet und nochmal neu gemacht. Und dann hast du halt realistisch 3 Tage Zeit, um den halt auswendig zu lernen. Und also man kriegt da auch viel Unterstützung. Aber du musst halt trotzdem selber auch viel natürlich vorher machen und viel vorbereiten.
Wie, oder ist das generell Usus, dass das halt nur 7 Tage zwischen Bescheid geben und Aussage sind oder ist das oder Aufnahme sind oder ist das halt so, okay, wahrscheinlich seid ihr da irgendwo für irgendwie eine Abgesprungenes reingerückt vom Ding her. Wisst ihr das?
Das wissen wir nicht zu 100%, ob da jemand abgesprungen ist. Es gibt aber auch, zum Beispiel an dem Tag, wo wir da waren, waren 5 Startups, die waren im Dreh und bei 3 waren 5 Startups am Tag wurden sozusagen aufgenommen. Und bei 3, die da waren, war es genauso. Die hatten auch nur 14 Tage, 7 Tage Zeit. Es gibt aber auch Startups, die dann vielleicht 2-3 Monate vorher Zeit bekommen. Das weiß ich aber nicht prozentual, aber es ist auf jeden Fall keine Seltenheit, dass du nur 7 bis 10 Tage Zeit hast. Weil, ja, es ist halt Fernseh und eventuell, ja, ist jemand abgesprungen, weil aus Krankheitsgründen und so. Und da muss man dann halt einfach flexibel sein. Und Annika hatte mich dann halt angerufen, das war freitags, und meinte: Fabio, ich zitter am ganzen Körper, ich muss dir jetzt was sagen, ihr seid dabei. Okay. Und ich nur so: wie? Ja, nächste Woche, in 7 Tagen, seid ihr dabei, ihr könnt kommen. Und ich habe dann direkt Luis angerufen und meinte: ey Luis, wir sind dabei. Und ich hatte halt, wie gesagt, den Urlaub noch, was mit meiner Familie. Hab dann direkt gesagt: okay, ich buche einen Flug früher, fahre nach Mailand, von Mailand direkt nach Köln, Luis holt mich ab und direkt let's go. Also da überlegt man auch als Gründer oder Gründerin nicht zweimal. Das ist eine Chance, die kriegt man vielleicht nur so in dem Format irgendwie einmal im Leben. Mhm. Und die nutzt man dann natürlich, ne?
Was hat man sich vielleicht so ein bisschen erhofft? Also wenn da irgendwie so ein Anruf kommt oder sozusagen du dann Luis anrufst, da denkt man ja irgendwie auch über viele Sachen nach, sozusagen, was passiert jetzt irgendwie oder was bringt das am Ende für uns? So, was habt ihr euch sozusagen vielleicht vorab so ein bisschen ausgemalt, wie sich das Ganze irgendwie für euch rechnet?
Ich glaube, was für mich und Luis ein großer Punkt war, wir hatten halt einen riesen Respekt vor dieser Situation. Ja, man kann auch sagen, wir hatten im positiven Sinn Angst so ein bisschen. Normal, weil sowas ist halt krass. Du gehst halt in die Höhle der Löwen, hast da irgendwie 30 Kameras, pitchst vor 5 Investoren. Aber wir haben in dem Moment eigentlich gar nicht gedacht irgendwie, okay, was wird passieren? Wir haben einfach gemacht, haben in dem Moment gelebt, in dem wir gerade das Ganze fühlen, und haben gar nicht so sehr in die Zukunft gedacht. Wir meinten einfach nur, okay, wir müssen es rocken, egal wie. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Es wird heftig, aber wir schaffen das. Und das waren eigentlich so die Gedanken, die wir im Kopf hatten, oder Luis?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, für uns war auch so ein Punkt, weshalb wir jetzt in die Höhle auch selber dann, weshalb wir natürlich gesagt haben, wir machen das auch, ist natürlich einmal die Aufmerksamkeit, die Reichweite, die natürlich mit so einer Ausstrahlung mitkommt, aber auch so dieses ganze unternehmerische Know-how. So, wir haben einfach jemanden gebraucht, der uns da ein bisschen mit an die Hand nimmt und so ein bisschen auf die Finger haut, wenn wir wieder irgendwelche Entscheidungen treffen wollen. Das hat man ja auch in der Ausstrahlung selber gesehen. Zu dem Zeitpunkt, da war ja unsere Produktpolitik, wir hatten ja einen Schnüffelteppich, einen Hundenapf, Leckerlis, Armbänder und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, das war gut alles so, wie es passiert ist, weil wir haben einfach diese Expertise gebraucht, um halt unsere klare Linie zu finden, die wir jetzt auch gefunden haben. Und allein deswegen war es super.
Wie läuft dann vielleicht so ein bisschen die Aufnahme ab? Also du hast ihn abgeholt, der hat sozusagen noch 24 Stunden Zeit, so ein bisschen. Das war ja wohl irgendwie wahrscheinlich mit einer der aufregendsten Tage in eurem Leben. Also keine Ahnung.
Eine Woche
nicht. Ich gucke mir das halt immer so an und irgendwie, also keine Ahnung, wir machen einen Podcast seit 65 Folgen, aber ich denke mir halt so, ey, wenn ich jetzt irgendwie dahingestellt werden müsste, also es wäre auf hochroter Kopf und irgendwie wahrscheinlich so viele verhasst, ich wäre, glaube ich, so aufgeregt. Wie ist das so? Wie war der Tag so für euch?
Ja, kurze Story dazu. Wir kamen um 11 Uhr an in den Studios. Das ist ja hier in Köln-Marsdorf wird das gedreht. Und waren um 11 Uhr da und dann haben wir halt so das Erste, was wir gehört haben, so, ja, es ist auch schon mal eine Gründerin hier ohnmächtig geworden. Echt? Vor Aufregung, und wir kommen dann halt voll entspannt halt an und so, hören das dann direkt so, wie, okay, cool, ne?
Da Puls auf 180. Ja,
können wir gut mitarbeiten. Wir waren auch noch die Letzten an dem Tag. Das heißt, wir mussten 6 Stunden warten. Also das waren die längsten 6 Stunden, die wir hier hatten.
Bis wir dran waren.
Um 17 Uhr waren wir erst in der Höhle und wurde alles aufgedreht.
Und davor waren irgendwelche anderen Startups dran.
Genau, richtig. Das ist dann wie so eine Pipeline, 5 Startups, und ein Startup bleibt um die 1,5 bis 2 Stunden, kann es halt dauern, bis die drin sind. Ne? Ist halt krass, wenn man überlegt, dass nur so 10 Minuten gezeigt werden im Fernsehen. Aber es ist halt super viel noch Q&A und so. Können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall so war es. Wir haben dann am Mittag gegessen, aber von kurzen Meditationssessions, dass man nochmal so den Stress so ein bisschen abzubauen. Ich glaube, wir hatten alles durch, aber es hat irgendwie nicht so viel gebracht. Es war wirklich das Krasseste, was wir bisher gemacht haben. So out of the comfort zone. Das war schon sehr, sehr krass, aber im Nachgang war man einfach so froh, dass man es gemacht hat. Es hat so ein unglaublich geiles Gefühl und ich würde es immer wieder machen.
Ich glaube, das wissen viele auch gar nicht, wenn man da ist, dadurch, dass ja alles so streng geheim bleiben muss und die Investoren, dein Startup oder du trägst ja beispielsweise ein T-Shirt mit deinem Logo drauf, das ist alles so streng, dass du auch diese 6 Stunden nicht raus darfst eigentlich und in einem Raum von, keine Ahnung, 10 Quadratmetern die ganze Zeit dich aufhalten musst. Und das macht natürlich die Aufregung dann nochmal irgendwie ein bisschen schlimmer.
Mhm. Ja. Hattet ihr vorher so einen Kandidaten, wo ihr gesagt habt, ey, der soll's werden? Also einer von den Investoren mäßig?
Wir haben auch an demselben Tag erst Bescheid bekommen, wer überhaupt da sitzt. Also wir konnten uns gar nicht vorbereiten, wer da sitzt. Wurde uns dann morgens gesagt. Boah, ich hatte eigentlich schon immer so geliebäugelt. Nils fand ich schon immer irgendwie mega cool. Aber wir hatten natürlich auch so ein bisschen den Ralf irgendwie im Sinne. Vor allem so was Thema Einzelhandel, stationärer Handel angeht. Was Dagmar, jetzt auch Dagmar Wörl, richtig, genau. Sie auch, aber im Grunde genommen hatten wir nicht so, wo wir sagen, okay, das ist jetzt so, den wollen wir unbedingt haben. Hatten wir jetzt eigentlich nicht. Ne.
Aber es war dann wie, also man läuft dann sozusagen, wie man es im Fernsehen sieht, man hat vorher noch nicht Hallo gesagt, die Tür geht, man geht durch diese Tür durch und dann läuft man da auf, weiß nicht, 5 Leute zu, die irgendwie zusammen eine Milliarde schwer sind oder vielleicht auch mehr.
Wahrscheinlich sogar mehr als eine Milliarde.
Dann läuft man einfach auf die zu und dann sagt man, hi, ich bin Luis, hi, ich bin Fabio und wir, also es ist dann wirklich so oder was?
Ja, also es ist so, dass du, das sieht man ja immer, es gibt ja so ein Pitch, das sind die ersten 2 bis 3 Minuten vielleicht, die kriegt man sozusagen, kriegt man ein Skript. So, das Skript sollte man sich am besten versuchen, so weit es geht zu halten. Das ist dann, wo man das Produkt vorstellt, wo man das Startup vorstellt, vielleicht auch irgendwas Krasses, weil ich war als erstes in der Höhle und habe dann gesagt, hey, liebe Löwen, wenn Sie heute schön brav sind, dann bekommen Sie ein ganz feines Leckerli von mir oder von uns, ne? Das hätte ich halt niemals gesagt, so in der Richtung. Das ist halt schon so ein bisschen, okay. Aber das war halt zum Beispiel dann der Skript, da sollten wir uns dann halten. Aber genau so funktioniert das und in Q&A ist halt wirklich Frage, Antwort. Und da ist alles ungeskriptet, das ist wirklich dann, ja, einfach Antworten, ja. Ne?
Man stellt es sich auch tatsächlich ein bisschen schlimmer vor. Also klar, da sitzen 5 Investoren vor dir. Aber wenn du mit einer positiven Energie da reingehst und den Leuten irgendwie ein Lächeln zuwirfst, dann werden die dir das auch zurückgeben. Das
sind ja immer noch Menschen.
Genau, also, ja. Die sind trotzdem super lieb. Aber wenn du jetzt beispielsweise mit einer frechen Bewertung da reingehst, dann ist das natürlich was anderes. Dann nehmen die dich halt auseinander.
Und ihr hattet auch immer noch mal einen Hund mit dabei, was das ganze Thema natürlich auch noch mal emotionalisiert. War das von eurer Seite geplant oder auch dann vorgegeben sozusagen?
Ja, war vorgegeben auch, aber natürlich bietet sich das an mit dem Hund, ne? Leckerlis und so weiter. Das
jetzt ist es ja dann so ein bisschen so, wenn man sozusagen, oder hast du noch eine Frage sozusagen zur Aufnahme an sich?
Nö.
Was war so vielleicht das Lustigste, was da so passiert ist? Oder also 2 Stunden mit denen im Raum sein?
Gibt es irgendwas richtig Unerwartetes? So,
vielleicht noch kurz lustige Sache.
Vielleicht willst du das erzählen, Luis.
Also eine Sache, an die ich mich sehr gut erinnere, wir waren in der Höhle und man steht ja so unter Strom. Also man ist ja wirklich total aufgeregt. Und ich erinnere mich nur an eine Situation, mitten im Pitch, Fabio dreht sich einfach so zu mir um und er erinnert sich daran nicht, dass er das gemacht hat, dreht sich einfach so zu mir um und sagt so, fuck, Alter, das ist schwieriger, als man denkt. Und dreht sich dann wieder so zu den Löwen um. Und ich denke mir so, die haben uns ja vorher extra gesagt, sag keine irgendwie Kraftausdrücke, fuck, scheiße, dürft ihr alles nicht sagen, das kommt nicht gut an. Und ich war nur so, dreh dich wieder nach vorne. Genau.
Ja. Ja, so. Und sozusagen, long story short, am Ende kam sozusagen raus, jeder, der es gesehen hat, weiß, dass es schon ziemlich ein heißer Kampf war, sag ich jetzt mal. Also eigentlich war da schon jeder eigentlich eher raus, bevor es dann doch noch ein Jahr wurde. Am Ende habt ihr sozusagen einen Deal mit Nils bekommen. Was war das so, was waren das irgendwie vielleicht für die letzten 2 Minuten so von der gefühlten Lage her?
Waren das überhaupt 2 Minuten? Weil es wurden ja auf so 2 Minuten zumindest geschnitten. Vielleicht waren es ja auch 35 und.
Wäre auch lustig, wenn es so gar nicht emotional gewesen wäre. Weißt du, ich meine, steht einfach so. Okay, danke.
Weil vielleicht, um das nur kurz aufzuräumen, im Fernsehen wurde es ja so geschnitten, dass alle erst raus waren, dann war Werbung und dann kam Nils doch nochmal zurück sozusagen. Deswegen holt uns mal ab, wie das vielleicht war.
Also es war tatsächlich genauso. Also es war wirklich so, alle waren draußen und am Ende hat Nils halt wirklich die Frage gestellt, warte mal, ich habe noch eine Frage an euch. Also es war wirklich so und da wurde dann auch nicht mehr viel irgendwie geschnitten. Es war auch dann, das waren wirklich diese 2 Minuten, wo Nils dann gesagt hat, okay, seid ihr nochmal bereit, euer Produktsortiment irgendwie zu überdenken? Und dann haben wir gesagt, ja, na klar, ich habe Luis so angeguckt und wir wussten beide, ja, auf jeden Fall, wollen wir machen. Und dann hat Nils ist aufgestanden, in die Hände geklatscht, okay, Jungs, ich mach das mit euch. Und das war wirklich so.
Krasser Moment.
Ja, es war ein krasser Moment, Gänsehaut am ganzen Körper. Ich glaube, das hat man auch, also die das gesehen haben, hat man das auch schon wahrgenommen. Also es war sehr, 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 sehr aufregend. Die drei Löwen sind ja rausgegangen, weil sie in Konkurrenzprodukt schon investiert hatten. Marschmeier ist rausgegangen, weil es nicht sein Thema ist. Und Nils kam dann wieder zurück und hat dann nochmal gesagt, ich mach das mit euch. Und das war geil.
Das war richtig geil, ja.
Zeitpunkt der Aufnahme war dann aber irgendwann Ende 23, ne?
Doch. Mai 23
war die Aufnahme. Mai 23, ja genau. Aber Ausstrahlung war der jetzt erst dieses Jahr vor ein paar Wochen.
Fast 12 Monate, oder was?
12 Monate. Ja. Wie ist dann die Zeit danach? Weil ich stelle mir halt vor, ihr springt, macht dann Jubelsprünge und freut euch, wollt das allen erzählen, aber dürft halt theoretisch nicht, weil es alles noch irgendwie undercover bleiben muss. Also wie beginnt dann sozusagen die Zeit danach?
Ja, vor allem, weil natürlich auch einfach mega viel vorbereitet werden muss, ne? Also irgendwie sozusagen zwischen Go-Time und Aufnahme liegen 7 Tage. Das heißt, okay, absolutely no time, um irgendwas vorzubereiten im Shop oder sonst irgendwas. Das heißt sozusagen, man hat dann ja irgendwie einfach 12 Monate Zeit, okay, getting ready.
Ja, also grundsätzlich ist es Höhle der Löwen. Es ist natürlich eine TV-Show. Da geht es natürlich auch primär um das Thema Unterhaltung. Und so wie dort ein Deal halt passiert, wird in der freien Marktwirtschaft niemals funktionieren, dass man einfach kurz pitcht, eine Stunde oder anderthalb, und dann per Handshake sagt, okay, ich mach das. Deswegen ist der Handshake sozusagen da. Wir haben den Investor überzeugt und dann geht es in den DD-Prozess, wo der dauert, das hat bei uns 2,5-3 Monate gedauert, wo dann halt alles wirklich geprüft wird. Von Zahlen, BWAs, Liquiditätsplanung und so weiter und so fort. Und dann gibt es sogenannte Red Flags. Das heißt, wenn die das dann prüfen und die rote Flagge schwingen, dann wird es nicht zustande kommen, der Deal. Deswegen platzen auch so viele Deals, weil im Nachgang halt einfach irgendwie was nicht passt. Oder die Vorstellungen ganz anders waren. War bei uns nicht so. Nach 3 Monaten kam das Go, Notar, let's go, und wir hatten das Ding im Kasten. Also 7.8. war sozusagen der Notartermin und da ist dann sozusagen dann alles passiert, dass die Zusammenarbeit stattfindet.
Ja. Und ab dann habt ihr quasi gesagt, okay, wir gehen jetzt nochmal das Produktsortiment neu an. Was waren so die ersten Schritte dann? Trifft man sich da mit Nils oder mit dem Team dahinter? Ja.
Wie baut man vielleicht so ein bisschen so die Strategie einfach von sowas auf?
Ja, tatsächlich war es so auch in der Prüfung selber, also als unser Unternehmen noch in der DD war, haben wir uns natürlich auch mit Nils und dem ganzen Team getroffen und da wird wirklich einmal von der persönlichen Ebene, wie sind wir beide als Gründer, aber auch das Unternehmen nochmal komplett angeschaut und geschaut, okay, wo soll es hingehen, wo wollen wir hin, wie ist das aus deren Sicht, aus deren Perspektive, mit deren Erfahrung, und wir hatten dann so einen kleinen Strategie-Workshop. Haben dann halt alles so besprochen, aber letztendlich ist es natürlich unsere Entscheidung, was wir draus machen. Aber genau, so kam das dann alles.
Aber bis dahin war alles undercover? Also genau, wusste irgendwer außer euch beiden quasi was davon? Wahrscheinlich so ganz close family and friends mäßig, genau, aber... Ja.
Okay. Aber sonst niemand. Aber es brennt einem halt die ganze Zeit auf der Zunge, man möchte es halt gerne sagen, weil es halt auch irgendwie so ein aufregendes Ereignis ist und dann... Man weiß halt auch nicht, wann es ausgestrahlt wird. Wir können halt theoretisch wir hätten in der nächsten Staffel ausgestrahlt werden können, aber jetzt war es halt, wie gesagt, ein Jahr später, in der übernächsten sozusagen. Deswegen.
Okay, aber was waren dann sozusagen effektiv die Changes? Also wenn man sozusagen noch weiß, ihr hattet davor, glaube ich, noch einen alten Webshop, es gab sozusagen einen neuen Online-Shop, ihr habt sozusagen die Produkte, glaube ich, noch ein bisschen geändert. Das ist so ein bisschen so die Frage, so was habt ihr dann sozusagen, also was kam dann sozusagen oder wie seid ihr sozusagen als strategiemäßig dann da wirklich effektiv reingegangen?
Ich würde sagen, es waren 2 bis 3 Punkte. Der größte Punkt, was Nils ja auch in der Höhle gesagt hat, okay, Produktsortiment, wir haben 5, 6, 7, 8 Produkte einfach direkt rausgeschmissen. Ne? Also sag ich mal, diese genannten Penner-Produkte, die man nicht braucht, die keinen Umsatz machen, die haben wir komplett rausgekickt, weil wir auch einfach zu viel ausprobiert haben. So, das heißt, cleaneres Sortiment. Dann auch so ein bisschen, okay, was sind wir oder wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Sind wir eher, sag ich mal, Non-Profit oder sind wir eher, sag ich mal, profitorientiert. Und das war, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Wo wollen wir jetzt hin? Und wir haben halt gesagt, okay, wir sind natürlich eher in dem Bereich Business, aber wir haben den kompletten sozialen Ansatz bei uns. Und dass wir das wirklich nochmal strategisch mit dem Team gemeinsam erarbeiten, das hat auch einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geführt, dass wir auch mit Nils zusammenarbeiten und das genau auch erarbeitet haben. Ja, das waren eigentlich so die 2 größten Punkte, die wir dann am Anfang direkt gemacht haben. Ne?
Genau, ja, vielleicht noch zur Ergänzung auch noch so Thema Offer. Das sind wir nochmal angegangen, weil wir hatten zwar unsere Snacks, aber da war halt auch noch kein gutes Offer, dass wir damit jetzt wirklich auch über Performance Marketing oder sowas dieses Produkt bespielen konnten. Das hat sich auch, würde ich noch sagen, verändert und Produkte rausgeschmissenen Offer, dass wir dann auch auf diese neue Produktlinie gehen konnten.
Und eine Sache vergessen, das war der dritte Punkt von mir, neue Website natürlich. Ne? Mhm. Also wir haben komplett neues, also kleines Rebranding würde ich auch sagen. Also CI haben wir nochmal so ein bisschen überarbeitet, dass wir da so ein bisschen Frische reinbekommen. Also komplette neue Webseite, die ging Ende November 2023 live, was auch eine unglaublich gute Entscheidung war.
Was habt ihr vielleicht noch so ein bisschen gemacht? Also okay, das war jetzt irgendwie sehr, sehr faktbetrieben. Also der Fabio hat sich extra noch ein bisschen Zeit genommen, eine sehr besondere Auswertung sozusagen heute mitgebracht. Deswegen können wir da sehr, glaube ich, sehr transparent reingehen. Ihr wart schon immer mega stark, auch im Social-Bereich. Wie habt ihr zum Beispiel dann auch irgendwie sozusagen den Social-Bereich sozusagen darauf vorbereitet? Also sozusagen, das wird dann ja, wenn man es ein bisschen verfolgt hat, irgendwie kam so, jo, in 2 Wochen kann ich die und die Neuigkeit verkünden, also sozusagen darüber aufgebaut. Wie waren sozusagen da so die Sachen, die angegangen seid?
Ja, im Social-Bereich hat sich auch einiges verändert. Wir haben am Anfang uns so ein bisschen bei dem Strategie-Workshop so ein bisschen davor gesträubt, zu sagen, okay, wir sind wirklich so eine Influencer-Brand, das wollten wir eigentlich nicht sein. Wahrscheinlich war auch so der Begriff Influencer für uns einfach so ein bisschen negativ behaftet gewesen, aber wir haben uns dann tatsächlich nochmal eine neue Strategie überlegt in den Socials. Also sprich, vorher hatten wir einmal den Bereich Tierschutz-Content und einmal Produkt-Content. Nachteil daran war, wir waren halt bekannt für unseren Tierschutz-Content, weil der halt extrem viel Reichweite bekommen hat, der Produkt-Content. Niemand hatte Bock auf Werbung zu sehen. Dadurch wurden wir auch häufig als NGO wahrgenommen, weil wir halt einfach nicht bekannt für unsere Produkte waren. Das haben wir verändert, dass wir da auch vor allen Dingen vor der Ausstrahlung hingegangen sind und beides sozusagen miteinander verbunden haben, dass wir sagen, wir haben jetzt gerade bei uns diese Challenge, wir versuchen mit dem Verkauf von unseren Hundehappen 100.000 Mahlzeiten zu spenden. Das ist halt so ein Format, da können wir immer wieder unsere Hundehappen platzieren. Wir können immer wieder auch den Social-Bereich zeigen, was ja auch zu dem Produkt dazugehört. Diese Geschichten haben wir viel in den Socials gemacht und natürlich auch das Content-Game, das Organische weiter hochgefahren, Frequenz erhöht, wirklich daily gepostet, Stories gemacht und alles Mögliche auch bis zur Ausstrahlung und natürlich auch darüber hinaus dann mit Nils. Ist natürlich super, wenn du so jemanden wie Nils hast, der bekannt ist in der Öffentlichkeit. Das ist dann natürlich nochmal für die Reichweite, für Social Media super.
Und dann natürlich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Luis und ich sind mit dem Mindset rangegangen, Höhle der Löwen ist für uns irgendwie ja natürlich kostenlose Werbung. Es ist wie eine lange Ad mit einer ziemlich hohen Watchdauer, die Leute sozusagen schauen, weil wir hatten ungefähr so 20 Minuten. Und wenn das die Story halt einpackt, dann guckt man diese 20 Minuten komplett durch. Und ich glaube, eine bessere Message oder eine bessere Ad könnten wir gar nicht, sage ich mal, spielen, die so lange geguckt wird. Mhm. Und deswegen war unser Job auch mit der Frage zu beschäftigen, okay, was können wir tun davor? Wie schaffen wir es, Leute vor den Fernseher zu bekommen? Und da haben wir halt komplett auch die Strategie natürlich aufgebaut über E-Mail, ne? Hey, wir sind bei Höhle der Löwen, du musst reingucken, haben das Ganze auch mit einem Gewinnspiel gekoppelt, etc. pp. Also wir haben wirklich geguckt, okay, wie schaffen wir es, die Leute vor dem TV zu bekommen, damit sie ja unseren Pitch sehen. Und im Nachgang kann man sagen, der Pitch hat auch das ganze Thema Community-Fans nochmal so krass bestärkt, weil wir haben viele Nachrichten bekommen, ey Jungs, ich wusste gar nicht, dass das so krass bei euch ist. Der Pitch hat mir einfach nochmal die Augen geöffnet, dass das ja doch echt Hammer ist, was ihr schon alles erreicht habt. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt oder eine Frage, die wir uns da vorgestellt haben.
Wie war das so allgemein? Du hast eben schon mal ein bisschen was über Ads erzählt. Ihr habt ja auch vor der Höhle der Löwen auch schon mal, glaube ich, Social Game so ein bisschen ausprobiert auf Meta und sowas. War das dann irgendwie wirklich so, dass die Ads, wenn da jetzt irgendwie die Höhle der Löwen mit drauf war dann und ihr dann sozusagen als Foto dann sozusagen in der Höhle standet, war das dann so gesehen, hat das irgendwie besser performt oder wie war sozusagen das Ads-Game dann sozusagen nach der Ausstrahlung?
Ja, gute Frage. Tatsächlich war es so, dass es natürlich ein bisschen besser war, aber schlechter als gedacht, ehrlich gesagt. Und wir haben auch, was auch ganz interessant ist, es gibt ja auch diesen Höhle der Löwen-Badge. Wir haben so einen beispielsweise so ähnlich halt nachgebaut, haben den halt auf unsere Best-Performer-Anzeigen draufgepackt mit dem Gedanken, okay, nochmal mehr Trust, okay, die waren bei Höhle der Löwen, man hat uns da schon mal gesehen. Und tatsächlich haben diese Kampagnen schlechter performt als die ohne Badge. Also das fand ich ganz spannend. Grundsätzlich hätten wir aber noch deutlich mehr machen können in den Socials über die Ausstrahlung. Da hätte man dann wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Tests gemacht, noch mal genauere Daten gehabt. Aber das war halt auch einfach zeitlich super schwer, muss man auch ehrlich sagen, weil wir sind zu 2,5 und jeden Tag Content rauszuhauen und so weiter, nimmt halt viel Zeit. Aber klar, die Ads, die wir am Laufen hatten, war ein bisschen bessere Performance, aber jetzt nicht so,
dass man sagt, mega krank.
Genau, waren jetzt nicht so mega krank. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, Wird Fabio gleich auch, glaube ich, nochmal drauf eingehen. Wir hatten ja die schlechteste Zuschauer oder die schlechtesten Zuschauerzahlen in unserer Höhle der Löwen-Folge, die es jemals gab. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegen, dass da einfach die Aufmerksamkeit nicht so da war. Wir waren ganz am Ende dran. Ne? Das könnte alles halt damit reinspielen und dann, weil Höhle der Löwen wahrscheinlich auch schon so langsam so ein bisschen abflacht,
was gerade den Hype nicht mehr angeht. So den Hype, ja.
Ist genau. Halt nicht mehr so vielleicht das, was es mal irgendwie on Peak-Zeiten war. Aber das Lustige ist, der Fabio hat was mitgebracht. Der Fabio ist ein großer...
Lass uns mal kurz, bevor wir da reingehen, ich finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Call. Lass uns einfach mal kurz einschmeißen, die Frage, vielleicht haut Moritz mir gleich auch auf den Kopf für den Gedanken, aber so als Break, bevor wir dann wirklich in die Ausstrahlung und das Watch Together und sowas kommen, lass uns einfach mal die Frage einwerfen, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Weil wir haben ja zwei Fragen, die wir sonst immer ganz klar trennen von den Themenblöcken her, aber weil wir heute einfach nur über die Höhle der Löwen sprechen wollten, war das irgendwie so ein bisschen schwer, die da einzuwerfen. Ich meine, Fabio, du hast die Frage schon mal beantwortet.
Ich habe gerade
ein Déjà-vu. bei dir war es damals letztes Mal Max Rast und Leonardo DiCaprio. Hat sich das geändert? Würdest du sagen, du würdest gerne nochmal irgendwen anders treffen? Ja. Wie ist das in einem Jahr sozusagen gelaufen?
Ich glaube tatsächlich, dass Luis und ich dieselbe Person treffen wollen. Aber kannst du ja gleich mal sagen, Luis. Jetzt glaube ich, also mit Max habe ich ja auf jeden Fall auch schon...
Max hat geklappt, Wunscherfüller, E-Commerce
Decoded. Mit dem lieben Leo noch nicht. Weiterhin natürlich auch mit ihm. Aber jetzt mittlerweile, wo wir auch ein großer Fan von sind, kam vielleicht auch schon ein paar Mal im Podcast hier vor, Alex und Mosi. Ich glaube, der ist ja gerade sehr, 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 sehr gehypt.
Der Mann macht auch gutes Marketing, das muss man einfach wirklich sagen.
Der Mann ist gut, deswegen Tendenz auf jeden Fall gerne mit ihm. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, einfach mal zu sprechen, ist so ein Christian Wolf, glaube ich. Ich meine, er hat ja auch irgendwie die Seite, aber ich finde einfach, was er mittlerweile macht und wie er es rüberbringt, auch den Content, einfach echt richtig, richtig gut und finde ich super spannend, wie er da an die ganzen Sachen geht und das Ganze aufgebaut hat. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, die zwei in den Raum werfen, ja.
Wurden beide auf jeden Fall schon mal genannt, ja.
Ja,
ja. Ja gut, dann Alex von Mosi hast du ja jetzt schon genannt.
Wen noch, Luis, wen noch?
Was ich noch cool fände, wo ich einfach ein riesen Fan von der Marke bin, ist True Fruits. Also ich fände es super cool, mal mit irgendwie Nikolas von True Fruits mal...
Die kommen ja sogar bei euch aus der Ecke, ne?
Genau, ja, die kommen alle irgendwie auch aus Bonn, deswegen das Unternehmen ist halt schon immer bei uns nah gewesen und ich finde...
Das kriegen wir auch irgendwie hin.
Ja, das wäre cool. Ich finde ihn super sympathisch und ich glaube, von dem kann man auch viel lernen, was auch so Mitarbeiterführung und sowas angeht. Deswegen, das wäre eine Person und was ein bisschen, was jetzt nicht so nah ist, aber wo ich einfach auch den Werdegang super spannend finde, ist tatsächlich Machine Gun Kelly. Finde ich irgendwie. Mhm.
Der kam unerwartet.
Ja, aber doch, das finde ich irgendwie eine inspirierende Person. Auch von seinem Werdegang. Hatte nichts und hat sich irgendwie, wirklich hat immer irgendwie dran geglaubt, dass er was reißen wird oder vor allen Dingen auch die Musikindustrie so verändert und auch teilweise diese Dinge, die er wagt. Beispielsweise vorher hat er sich nur auf Rap konzentriert und dann macht er einfach mal ein Rock-Album. Das geht komplett durch die Decke, sowas in die Richtung. Also ich glaube, das fände ich einfach mega spannend auch mal.
Geil, coole Picks. Ja. Dann... Jetzt heiß ersehnt. Lass uns gerne Auswertung einsteigen, die du mitgebracht hast, Fabio. Wie lief dann quasi die Ausstrahlung ab? Wir wollen uns jetzt vor allen Dingen einmal so ein bisschen auf Zahlen, Daten, Fakten fokussieren und danach vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie so das Schauen von der Folge dann auch stattgefunden hat.
Ja, also auf jeden Fall finde ich immer wichtig, einfach ein paar Zahlen zu zeigen oder zu sagen, weil das ist immer so. Ja, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, okay, was hat das überhaupt für einen Impact? Also erstmal das, was Luis auch gerade gesagt hat. Wir hatten um die 1,1 Millionen Zuschauer. Leider seit 10 Jahren gibt's Höhle der Löwen. Das war die schlechteste Folge seit Aufzeichnung von Höhle der Löwen.
Weißt du, was sonst so ist?
Ich weiß nicht zu 100%. 2,5 bis 3 Mio. Das war auch schon eine gute Zeit, aber... Mhm. Ja, also es ist schon runtergedroppt. Aber dafür haben wir auch mit unserem Investment-Team gesprochen, echt sehr, sehr gute Zahlen. Und der Timeframe ist immer 10.06., das war unsere Ausstrahlung sozusagen, und dann bis zum 13.06., also 3 Tage, wobei wir erst um 22.22 Uhr ausgestrahlt worden sind.
Ihr wart die letzte Folge der Staffel.
Genau, wir waren
letzte Teilnehmer der letzten Folge in der letzten Staffel.
Genau, was eigentlich ganz gutes Timing ist, weil das ist das Staffelfinale, dann ist da vielleicht nochmal irgendwas richtig Spannendes. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut, aber gut, am Ende des Tages wissen wir es nicht zu 100%. Aber wir haben einen Netto-Umsatz von 94.000 Euro dann in diesen 3 Tagen knapp. Mit B2B-Orders nochmal 10.000 drauf, also über einen sechsstelligen Netto-Umsatz erwirtschaftet. Neue Kunden 1.803, Netto-Orders fast 2.000 und jetzt natürlich das Krasseste, weil wir kostenlosen Traffic haben. Das heißt, wir mussten natürlich nicht viel für Marketings und so weiter ausgeben. Hatten wir einen reinen EBIT von knapp 54%, was natürlich super ist. Das heißt, wie kann man so eine Höhle der Löwen-Auftritt auch sehen? Es ist wie so ein kleiner Kredit ohne Zinsen. Ja, also du kriegst halt viel Bestellungen und dieses Geld bleibt erstmal auf deinem Konto und kannst damit dann wieder coole Sachen machen. Und das war, glaube ich, ganz cool. Die Aufteilung nochmal zwischen neuen Kunden und Kunden, die wieder gekauft haben, war auch nochmal groß. Also wir haben wirklich viele Neukunden bekommen, waren 86.000 netto über Neukunden und nur 8.000 Euro in Anführungsstrichen über Kunden, die halt wiedergekommen sind. Ne? Mit einem AOV bei Neukunden von 47 netto und bei wiederkehrenden Kunden von 48.
War dann stark auf jeden Fall auch, dass ihr vorher die Bundles dann gebildet habt. Das war dann wahrscheinlich auch eine gute Grundlage, auf der das dann sozusagen passiert ist, ne?
Genau, also da war auch die Strategie ganz klar. Einfachheit auf jeden Fall. Wir machen 3 Höhle der Löwen-Bundles. Von der Hauptseite Call to Action direkt above the fold auf die Collection sozusagen, ne, da haben wir noch eine kleine Story.
10 Minuten vor der Ausstrahlung gefühlt noch das Banner da geändert.
Genau.
Und dann die ganze Zeit Panik gehabt, dass das nicht funktioniert schwitzen. Währenddessen.
Ja, das war auch eine schöne, knappe Story, aber haben wir dann auch hingekriegt. Und direkt auf die Collection, 3 Bundles. Mhm. Und das war die grobe Strategie, ja.
Aber waren das auch Zahlen, die ihr erwartet habt? Oder gab es irgendwie auch so ein Forecast-mäßig, was könnte passieren? Oder irgendwie Wunschvorstellungen, wo man sagt, ey, eigentlich hätten wir viel lieber 200.000 gemacht, was da so vielleicht eine soll, was es ist am Ende?
Also in dem Ausstrahlungsmonat hatten wir ursprünglich mit 170.000 geplant, haben wir nicht erreicht, aber wir haben das auch kalkuliert auf der Basis, dass wir mehr Zuschauer bei Die Höhle der Löwen haben. Und das hatten wir ja nicht, wie Fabio gerade gesagt hat.
Ja.
Genau. Also so sind wir eigentlich zufrieden.
Aber ihr seid jetzt nicht weit drunter gelandet, wenn allein die ersten 3 Tage 100.000 waren. So.
Ich glaube 10.000 Euro drunter.
Ja. 1.000 in 3 Tagen ist ja schon, also ich weiß nicht, was es davor war, aber es ist natürlich nochmal wahrscheinlich ein deutlichster Uplift.
Ja. Ja. Also auf jeden Fall. Ne? Und vor allem, wie gesagt, Neukunden, richtig viele dazu bekommen und haben dann auch 3 bzw. 4 Wochen später das Abo rausgebracht über Recharged, was wir dann implementiert haben. Und ja, also so war die Idee dahinter, genau.
Das ist schon ziemlich stark. Also alleine sozusagen an New Revenue ist natürlich schon krass, wenn man sich überlegt, okay, hey, wie pendelt sich das vielleicht langfristig ein? Weil man muss natürlich sagen, die Produkte sind da einfach richtig gut. Das heißt, sozusagen die Chance, dass die wiederkommen, wenn ihr nicht out of stock seid, ist wahrscheinlich dann sozusagen ziemlich hoch. Wie hat sich das Ganze vielleicht so ein bisschen sozusagen auch auf den Socials so ein bisschen ausgewirkt? Merkt man da auch irgendwie eine krasse, also sozusagen, wo sind vielleicht so ein paar Stats, die man da droppen kann? Also redet man da über 500.000 neue Follower oder um 5? Oder wie sieht das also?
Das tatsächlich nicht. Also Follower, klar, hatten wir 2.800 neue jetzt über diese 3 Tage Ausstrahlungszeitraum. Nicht wirklich viel, hätte man mehr erwartet. Aber Thema, das kann man leider nicht messen. Ist es auch nur so ein Gefühl. Thema Interaktion, Thema Reichweite der Beiträge ist deutlich höher als vorher.
Okay, krass.
Kommt natürlich auch immer auf den Beitrag selber an, wie du es machst. Deswegen ist es nicht zu 100% messbar. Aber man hat das Gefühl, ich meine, wir sind da ja täglich drin, dass einfach auch mehr Kommentare kommen, auch mehr Zuspruch. Und das, ich glaube, auch was ganze Branding und sowas angeht, war es einfach mega, mega gut, dass wir da waren.
Ich würde auch sagen, also Luis, du hast gerade am Ende gesagt, ich glaube, den größten Punkt, den kann man natürlich so nicht direkt messen, ist das Thema, wie wirst du als Marke wahrgenommen und das Thema Branding. Und ich glaube, das unterschätzen halt super, super viele und da haben wir halt gefühlt so einen übertriebenen, krassen Uplift gemerkt, dass die Leute, was die Leute uns geschrieben haben, kommentiert haben, E-Mails bekommen haben und einfach, ich habe danach auch dann direkt einen Flow aufgebaut, wo ich mit den Leuten dieser Höhle-Löwen-Kohorte sozusagen Interviews geführt habe, also wirklich dann bei Google einfach, sage ich mal, eine Videokonferenz mit denen gemacht haben und gesprochen haben, okay, hast du Höhle der Löwen geguckt, was hat dich inspiriert, was fandst du cool und was die dann gesagt haben, dass sie Gänsehaut am ganzen Körper hatten, dass sie geweint hatten, Tränen in den Augen hatten. Das ist, glaube ich, so das Krasseste, was wir bekommen haben. Klar, auch das natürlich das Finanzielle. Aber ich glaube, dieses Branding ist schon super. Und Reputation. Das heißt, wenn wir mit HändlerInnen gesprochen haben, ob es jetzt Futterhaus, Fressnapf ist. Hey, wir waren bei Höhle der Löwen. Ist auch nicht mehr so, wie es mal vor 5, 6, 7 Jahren war. Aber trotzdem ist es, ach ja, cool, kenne ich, ihr wart da. Dann höre ich mir das mal ein bisschen genauer an. Ne?
Ist halt wahrscheinlich eher so ein Merkmal, wo du sagst, okay, das sind jetzt nicht mehr Luis und Fabio, die zusammen hier ihr kleines Startup machen, sondern einfach so ein Siegel. Okay, das ist schon ernst und Firma, wenn die auch einen Pitch bekommen oder ein Investment nachher bekommen haben.
Ja, vor allen Dingen auch, bevor wir ausgestrahlt wurden, dieses zu den HändlerInnen hinzugehen und zu sagen, wir sind bald in Höhle der Löwen, nimm das unbedingt noch mit, da werden wir wahrscheinlich einen großen Ansturm haben. Bis dahin solltest du auf jeden Fall die Snacks bei dir im Laden stehen haben, hat auch super gezogen. Also das hat echt sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen.
Vorher. Wie würdet ihr sozusagen nur online-wise gesehen sozusagen die ganze Sache so ein bisschen zusammenfassen? Also ist es dann really good job oder wie seht ihr es selber?
Also ich würde sagen, rein digital, rein online war es einfach ein riesengroßer Gewinn für die Marke Hunderunde von der Reputation, vom Branding her, über Social Media, über die Bestellung, die wir bekommen haben. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man diese Möglichkeit bekommt als junges Startup, dann 100% machen, wirklich vor allem man selbst auch zu sein, authentisch zu sein, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, auch wenn man dann in der Höhle steht. Und das haben die Leute gefühlt und gemerkt, dass wir das wirklich von Herzen wollen. Und sowas ist natürlich und bleibt auch im Kopf, aber im Großen und Ganzen, Luis, hast du noch was hinzuzufügen, aber ich würde sagen, großartige Möglichkeit für uns.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch happy. Klar, an der einen oder anderen Stelle hätte man vielleicht noch mehr machen können, was das Thema Performance oder was angeht. Da hätte man auch schon, also klar, da hatten wir zwar ein kleines Budget am Laufen, aber wie gesagt, wenn man da mehr Kapazitäten gehabt hätte, mehr testen hätte können, dann hätte man das sicherlich noch ein Stück besser machen können. Aber so an und für sich bin ich auch super happy und ich bin mit den Zahlen zufrieden und alles gut.
Gab es irgendwas, wo ihr sagt, ey, das hat währenddessen oder so gar nicht funktioniert?
Ja, also tatsächlich habe ich mir auch mal hier aufgeschrieben.
Da kommt wichtig, Zettel 5 zum Vorschein.
Dass ich die Zettel hier genau sortiert bekomme. War so ein bisschen das Thema, okay, wir haben jetzt eine hohe Anzahl an Leuten und alle Leute werden natürlich kaufen. Das heißt, was können wir tun, damit wenigstens eine Kontakt dagelassen wird. Und das war dann sozusagen über Klaviyo. Guck, okay, Hypothese, dass wir No-Brainer anbieten, ein Gewinnspiel, der einfach nicht den Kaufprozess behindert. Also wir wollten jetzt nicht irgendwie einen 5% Discount oder 10% Discount anbieten, weil die Leute waren ja schon gewillt zu kaufen und haben dann gesagt, okay, wir verlosen eine Reise mit Hund nach Österreich in so ein richtig cooles Hotel in Wert von 2K. So haben wir das Pop auch aufgebaut mit einem Bild, den Wert dahingeschrieben und am Ende hatten wir eine Submit-Rate von 3%. Leads um die 3000 dazu bekommen, also 3000 Leads gewonnen und das Ganze noch an einem Flow angekoppelt. Der Flow-Revenue war bei 5,5k, also das war schon voll in Ordnung. Nichtsdestotrotz hätte ich gedacht, dass so ein No-Brainer, weil der Kunde kann ja einfach oder der Interessent kann ja einfach mitmachen, so es kostet ihn ja nichts, dass das ein bisschen höher wird, also dass wir da Richtung schon zweistellig gehen. Das hat mit Rate so 10%, zwischen 10 und 15%. Aber hat nicht so gut geklappt. Bei unserem Kollegen von Better Be Bold, da hat es wohl besser geklappt. Ich habe auch mit Dennis auch noch gesprochen, okay, was hat er vor? Und da hat es wohl schon zweistellig geklappt, soweit ich weiß. Aber irgendwie bei uns hat es nicht so funktioniert. Aber gut, das nehmen wir mit und das ist auch wieder eine Idee, die wir hatten und nehmen wir mit für die Zukunft.
3000 Leads.
Ja.
Ist ja vielleicht, also Short-Term vielleicht jetzt nicht so ganz so cool gewesen, aber wer weiß, wie sich das so ein bisschen auswirkt, ne? Stimmt natürlich.
Safe. Wie war denn der Tag der Ausstrahlung für euch dann selber? Weil man muss ja sagen, ihr habt so eine Watch-Party drum gemacht. Ich weiß gerade, ich kann gerade nicht einschätzen, wie viele Menschen das waren. Ich hätte irgendwie 70, 80 oder sowas geschätzt, aber vielleicht auch 60. Ihr habt eine Location gemietet. Erzählt mal ein bisschen dazu.
Ja.
Ich kann ja kurz
fang du an.
Genau, ich habe nur einen Satz. Bei uns war es häufig so, dass wir unsere Erfolge nie so richtig gefeiert haben bei Hunderunde. Also wir haben immer irgendwie gearbeitet, aber nie so richtig mal gesagt, boah, geil, dass wir das erreicht haben.
So richtig Milestone nicht feiern, so von wegen so, ey Leute, das haben wir jetzt mal richtig gut gemacht.
Genau so ist das nämlich. Und deswegen haben wir gesagt, jo, wir machen jetzt mal eine Watchparty. Da laden wir irgendwie alle ein, die uns unterstützt haben, mit denen wir irgendwie zusammengearbeitet haben, aber auch Familie, Freunde und so weiter. Und Ja, das war so der Grund für die Watch Party. Und jetzt kannst du.
Ich wollte genau das auch sagen. Also die Erfolge zu feiern, nicht zu feiern, ist halt mega toxisch, ne? Und das war eigentlich das Größte, was wir machen wollten. Einfach mal auch zu feiern, den Moment nochmal genau zu genießen. Müssen wir auch noch machen, weil wir haben jetzt letzte Woche auch die 100.000-Follower auf Instagram geknackt.
Müssen wir eigentlich auch nochmal feiern. Ja, gemacht.
Ein Aperoli oder so nochmal herein.
Oder eine Kneipe.
Oder eine Kneipe.
Eine Kneipe.
Einen schönen Sekt. Nee, aber genau das ist einfach super wichtig. Einfach mal innehalten, den Moment genießen und auch einfach mal happy sein und glücklich sein. Das haben wir einen Abend gemacht und das hat mir und Luis einfach so viel zurückgegeben, als wir dann da saßen, alle haben nach vorne geguckt. Ich hatte wirklich Pipi in den Augen, weil ich diesen Moment einfach so krass genossen habe. Man arbeitet 3 Jahre wirklich knallhart und dann kommt halt irgendwie dieser Moment und man realisiert, okay, man hat eigentlich echt schon viel geschafft. Aber man ist trotzdem nicht so happy und das ist halt wirklich toxisch. Und in dem Moment hat man halt einfach so viel Glück und so viel Positives gefühlt und einfach, es war einfach Hammer und das war dringend notwendig. Und vielleicht machen wir das dieses Jahr, Ende des Jahres nochmal, dass wir einfach wieder mal so einen Raum mieten und dann Freunde, Businesspartner einladen und einfach mal einen Abend feiern, weil das macht man einfach zu selten. Ganz ehrlich, das macht man zu selten, weil man ist so in den Operations, in den Daily-Tagesgeschäft irgendwie eingehangen. Aber das ist so verdammt wichtig.
Ja, muss auch sagen, also Marvin und ich waren ja auch vor Ort, es war irgendwie sozusagen, also erstmal voll das geile Setup irgendwie, es war voll die chillige Location irgendwie mit so 2 Etagen, aber dann auch irgendwie am Ende, als alle dann irgendwie so hingeguckt haben, es war irgendwie voll schön zu sehen, du standest irgendwie, glaube ich, vorne rechts mit deiner Freundin, du saßt irgendwie, glaube ich, ganz hinten irgendwie einfach auf dem Stuhl mit, glaube ich.
Man hat halt auch die ganze Zeit gemerkt, dass ihr vollkommen unter Strom war, so vorher die ganze Zeit hin und her gesprungen und so.
Saß dann irgendwie hinten mit einem guten Buddy von dir, alle waren halt voll into it und dann als dann sozusagen klar war, alle voll ausgerastet, es war halt irgendwie einfach voll der schöne Moment, wo man halt gemerkt hat, so okay, das war also einfach ein krass, krass wichtiger Moment für euch.
Ja.
Voll.
Und das ist ja auch das Krasse. Luis und ich haben das erste Mal diesen Pitch gesehen. Ne? Das ist wichtig auch noch zu erwähnen. Das wissen vielleicht nicht viele. Wir kriegen vorher nichts irgendwie von Vox oder so. Das ist das erste Mal, dass wir es gesehen haben. Und das hat das Ganze halt so, boah, so kribbelig und so aufregend gemacht. Ne?
Mhm. Ja.
Und viele von den Leuten wussten ja auch gar nicht, ob ihr jetzt am Ende einen Pitch bekommt oder nicht. Also das macht es, glaube ich, auch nochmal viel, viel spannender. Und die Emotionen dann auch noch da mal mitzugehen. Okay, eigentlich sind so, die schon raus und dann Werbung und dann geht's doch weitermäßig. Ja. Das ist sehr, sehr, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, habe ich gerade schon wieder gemerkt.
Ja. War ein geiler Abend. Nee, aber lass uns doch mal sozusagen das letzte Thema dann noch einfach so ein bisschen anreißen, was mir so in den Kopf kommt. Also sozusagen euer großes Ziel war es ja auch immer oder was ja auch immer irgendwie, glaube ich, bei den Produkten mega sinnvoll ist, ist es halt wirklich in den Stationären zu gehen, in die Futterhäuser und sowas reinzukommen. Wie hat sich das Thema sozusagen stationärer danach so ein bisschen entwickelt? Ich habe irgendwie mal ein Reel gesehen von Nils Klagau, der in irgendeinen Fressnapf, glaube ich, reinrennt oder sowas oder in irgendein Futterhaus und sagt so, ey, yo, was geht? Das ist meine Brand-Hunderunde. Was geht da bei euch so ab? Was sind so eure Gedanken? Wie seid ihr sozusagen im Stationären gerade sozusagen mental drauf fokussiert?
Ja, erstmal vielleicht ganz kurz nur 3 Sätze von mir, dann gebe ich direkt an Luis weiter. Also kurz, die Zusammenarbeit mit Nils, einfach ein Traum. Nils ist ein authentischer, bodenständiger Typ. Also wirklich, es macht einen riesen, riesen, riesen Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und haben dann auch die Idee gepitcht mit dem Content-Format. Und da würde ich jetzt mal direkt weiter an Luis schieben. Und da hat er auch direkt gesagt, er ist dabei. Aber Luis, let's go.
Ja, auf jeden Fall Thema Content, genau. Wie wir in den Fressnapf gekommen sind oder wie wir da jetzt sozusagen so einen One-Shot für 50 Filialen bekommen haben, war einfach so, wir haben natürlich sind zuerst den richtigen Weg gegangen, dass wir uns offiziell beworben haben, beziehungsweise hat Fabio sich darum gekümmert, dass wir halt einfach eine offizielle Bewerbung da machen und das hat aber nicht funktioniert. Wir haben eine Absage bekommen und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das nutzen, was wir haben, um irgendwie dann Fuß in die Tür zu bekommen und natürlich eine unserer größten Assets ist natürlich unsere Social-Media-Reichweite. Und deswegen haben wir halt einfach gesagt, jo, wir bauen da jetzt einfach so ein bisschen Druck auf, nutzen unsere Community sozusagen, um halt da Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, wir haben ein Video gemacht, das ging gut ab, also es ging gut viral. Da haben etliche Leute runter kommentiert, ich glaube auf den verschiedenen Plattformen über 600 Leute, die da Fressnapf markiert haben, was natürlich extrem geil ist. Das Video hat eine Runde gemacht da intern, teilweise ist es gut angekommen, teilweise nicht so gut, muss man auch ehrlich dazu sagen, aber wir wurden zumindest gesehen und so hat das dann alles nach und nach den Lauf genommen. Und jetzt spiele ich den Ball weiter an Fabio.
Ja, du musst als Startup laut sein. Also es funktioniert nicht anders. Du musst laut sein, du musst irgendwie Awareness auf dich bringen. Und du musst mit den Mitteln arbeiten, die du hast. Und du hast am als Startup hast du keine finanziellen Mittel normalerweise, außer du bist extrem VC getrieben und das sind wir nicht. Deswegen musst du kreativ sein und genau das war die Idee, zu sagen, wir machen das so, wir arbeiten zusammen mit unserer Community, die gehen in die Läden rein, Angebot, Nachfrage, steigt die Nachfrage, ne, dann muss das Angebot auch irgendwann kommen. Und dann haben wir noch einen Joker, den darf ich oder können wir leider heute auch nicht hier teilen. Wir haben es kurz vor dem, ihr wisst es jetzt schon, aber es muss noch top-secret bleiben, aber diesen Joker haben wir auch noch in die Verhandlung mit reingebracht. Dazu in 3 Wochen mehr, da können wir sagen. Und das hat auch nochmal richtig, richtig gezogen, allgemein bei der Kommunikation mit Fressnapf. Und ich glaube, das war so ein Mix aus diesem Punkt, ein Mix aus Social Media, ein Mixpunkt auch aus Nils. Nils ist in die Läden gegangen, wir haben Content-Format mit ihm gemeinsam gemacht, so Undercover CEO, geht in die Läden mit unserem Hunderunde-Shirt und verkauft oder vertreibt sozusagen unsere Produkte. Mega authentisch, kam auch richtig gut an und ich glaube, das war so ein Mix aus diesen verschiedenen
Touchpoints, ne? Vor allen Dingen auch beispielsweise, was mir gerade auch noch einfällt, nach dem Video waren wir auf der Interzoo, also das ist eine riesen Heimtiermesse. Da wussten wir natürlich auch, dass die Leute von Fressnapf da sind, haben uns natürlich auch nochmal mit denen getroffen, um auch nochmal dieses Persönliche und so wirklich immer diesen verschiedenen Touchpoints und die kommen eigentlich gar nicht mehr an uns vorbei sozusagen. Ja. Und das hat jetzt am Ende dazu geführt, dass wir halt diese Chance bekommen.
Geil.
Und hoffentlich, wenn das gut läuft und wenn sich das so bestätigt, dass die Leute das halt tatsächlich dann kaufen am Ende, kriegen wir vielleicht eine Zentrallistung, muss man dann sehen, das wären dann über 1000 Filialen und das wäre natürlich für uns einen Sprung auf die nächste Ebene.
Das wäre sozusagen auch das große Ziel.
Da will jeder rein. Ja, okay. Jeder, der im Petfood ist, will halt genau dahin, ne? Weil da wird der meiste Umsatz gemacht im Petfood-Bereich. Offline wird am meisten gemacht, über 80%, so 80-20 bisher, letztes Jahr gewesen. Aber das ist schon ein großes Ziel, ja.
Sehr geil.
Gibt es sonst noch ein paar weitere Ausblicke, wo ihr sagt, hier, das wird in den nächsten 6-12 Monaten passieren? Also wenn wir sagen, hier, lass in einem Jahr nochmal eine Recap-Folge machen, was bis dahin passiert ist, was soll dann abgegangen sein?
Auf der Produktebene ganz, ganz viel. Also da sind wir jetzt gerade dabei, ein Alleinfutter zu produzieren. Wir haben jetzt ja gerade unsere Futtertoppings rausgebracht. Da kommt natürlich noch mehr, aber auch bei den Happen neue Sorten und so weiter. Und ansonsten viel weiter Social Media, uns darauf fokussieren, weitermachen, das unsere Stärken zu stärken sozusagen. Und ansonsten, weiß ich nicht, hast du noch was?
Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht noch ein letzter Satz, dass wir halt erstmal ein Problem identifizieren und dann die Lösung darauf bauen. Damals haben wir es immer so ein bisschen anders gemacht, erst eine Lösung geguckt und dann
ob gibt es da überhaupt. Was können wir noch reinschmeißen so mäßig.
Ja, genau. Ja. Und das war ein sehr großer Fehler. Und jetzt gehen wir hin und gucken uns das Problem wirklich an, validieren dieses Problem und bauen darauf dann eine Lösung. Ich glaube, das ist einfach die richtige Methode, als Startup auch zu agieren. Und das machen wir jetzt genauso, vor allem auf der Produktebene. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer Erfolg und da glauben wir ganz fest dran und werden ganz, ganz viel bewegen können gemeinsam.
Ey, stark. Dann lass uns den Podcast doch mal abschließen mit der zweiten Frage, die wir im Podcast gerade stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt?
Luis, fang du gerne an.
tatsächlich eine Sache, die mir immer spontan einfällt, wenn mich jemand fragt, was irgendwie war so das wichtigste Learning in der Zeit, wo ihr gegründet habt, ist definitiv so das ganze Thema Fokus. Fokussier dich auf das, was funktioniert und dann später, wenn das läuft sozusagen, kannst du die anderen Sachen immer noch ausbauen, weil so haben wir natürlich, oder das hat uns, würde ich mal sagen, Jahre gekostet, dieser fehlende Fokus, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Hundenäpfer und einen Schnüffelteppich, oh, das wäre doch super, so nach dem Motto. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, super wichtig, jetzt haben wir den Fokus gefunden, unsere Produktlinie und jetzt läuft es einfach, jetzt es macht Bock für uns persönlich, aber auch natürlich wissen die Leute jetzt, wofür wir stehen.
War auch wieder ein Déjà-vu. Ich weiß gar nicht, letztes Mal habe ich, glaube ich, auch das mit dem Fokus gesagt in unserem letzten Podcast.
Know your numbers und du hast gesagt, know your numbers und lass deine Mut am Tag oder deine Stimmung nicht von den Shopify-Zahlen leiden.
Stimmt, okay.
Scheiß Kapitalist.
Genau. Aber jetzt ist es tatsächlich auch das, was ich gerade kurz angeschnitten habe. Was ich so einen krassen Gamechanger finde, ist wirklich in Problemen denken und auf diesen Problemen, auf dieser Basis, auf dieser Grundlage was zu kreieren und zu bauen, das zu validieren mit Kundenfeedback, also wirklich mit der Zielgruppe zu sprechen, von Problem zum Validierungsprozess und dann hin das Produkt zu bauen oder die Lösung zu bauen. Und ich glaube, das ist die Denkweise oder Mindset, der uns vor allem auch in den ersten Jahren einfach gefehlt hat, weil wir haben halt irgendwas rausgebracht, ne? Was für ein Problem löst jetzt ein Schnüffelteppich, ja? Also sorry, aber macht ja eigentlich wenig Sinn und ich glaube, das ist einfach so unheimlich wichtig, wo man einfach immer dran denken sollte.
Finde ich gut. Geil. Gute Punkte. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier auch nochmal so ausführlich, so transparent die Sachen zu berichten. Ich bin gespannt, wie sich Hunderunde weiterentwickeln wird und würde sagen, danke für eure Zeit.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank euch und jetzt geht's erstmal was essen, ne?
Yes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Also auch sehr korrekt, dass ihr einfach so transparent die Zahlen zeigt, ne? Also finde ich auch mal cool, wenn die Leute irgendwie anreisen und sagen, okay, hey, Transparenz und Mehrwert lassen wir hier und ich glaube, beides hat in der Folge auf jeden Fall nicht zu kurz gekommen, deswegen wir kennen uns schon sehr lange, wir werden lange im Kontakt bleiben, wir verfolgen den Weg den gegenseitigen Weg schon sehr, sehr lange, deswegen ich habe gar keine Zweifel, dass das nichts wird. Also ich bin super happy, wie es jetzt sozusagen gerade bei euch läuft. Bin sehr dankbar dafür, dass es heute geklappt hat. Und wie du sagst, wir gehen zu essen. Und dann ist der Tag gelaufen.
Adios.
Adios. Vielen Dank euch.
Ciao.
Ciao, ciao.
Trinkt ihr mittags Bier?